so, dass wir werden über das späte Wittgenstein noch sprechen. Aber zunächst einmal ist es so, dass es war für Wittgenstein selbst offensichtlich, ja. Er spricht auch darüber, aber irgendwie zieht er noch keine radikale Konsequenzen daraus, dass alle diese Sätze im Traktatus unsinnig sind. Ja. Seine Definition gemäß. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, dieser Tisch ist weiß und jener Tisch ist schwarz, dann sind das sinnvolle Sätze, weil sie eine bestimmte Frage voraussetzen, die tatsächlich Sinn macht. Ja. Dass ich zum Beispiel sage, na gut, ist dieser Tisch schwarz oder weiß? Und sagt, ja, dieser Tisch ist weiß, aha, aber ich mache den schwarzen besser, ja, und so wechsle ich. So ungefähr. Und wenn ich aber frage, ob die Welt als solche logischer Raum ist oder empirischer Raum ist, ja, und die Antwort ist eben, das ist der logische Raum, dann fragt man sich, wie kommt man überhaupt auf diese Frage? Unter welchen Umständen? Und das sind eben diese Boden, von denen Sie gesprochen haben. Also die Frage selbst ist irgendwie, ja, wie kommt sie überhaupt auf? Ja? Die kann nicht kommen aus einem praktischen Lebenszusammenhang. Ja? Also dann, wenn ich diese praktische Frage stelle, dann also einfach lebe, ja? Dann kommt es nicht auf. Also hat man das Gefühl, dass sie kommt dadurch auf, dass ich zu viel gelesen habe. Dass ich irgendwelche Philosophen gelesen haben, irgendwelche Bücher gelesen haben, wo es darum geht, ob die Welt empirisch ist oder logisch ist, was ist überhaupt die Logik, was ist die Empirie, was ist der Prädikat, was ist das Objekt und diese ganze Geschichte. Und na gut, aber was ist das für eine Beschäftigung, solche Bücher zu lesen und soll man das überhaupt? Wittgenstein würde dazu zensieren, zu sagen, eigentlich nicht, eigentlich muss man diese Bücher alle verbrennen und die Menschen überhaupt sozusagen von diesem ganzen Kram befreien. Sind alle diese Bücher mal verbrannt worden, ja, dann entledigt man sich der Aufgabe, so etwas wie Traktatus zu schreiben, weil dann kommen die Leute nicht auf diese falschen Gedanken, die dann korrigiert werden sollen. Weil vom Leben selbst kommen sie anscheinend nicht darauf. Da sagt, na gut, vom Leben selbst nicht, aber von der Sprache. Das heißt, da die Sprache die Möglichkeit gibt, solche unsinnige Fragen zu formulieren, werden sie auch formuliert. Das heißt, die Sprache führt uns in die Versuchung. Wir müssen diese Versuchung widerstehen. Und das ist eben das Ethische, ja, wo das Ethische auftaucht. Das heißt, die Versuchung kommt, die Sprache sozusagen führt uns ständig in die Versuchung.
Machen und wir müssen die Sprache ständig auf die Schriftsprache reduziert oder auf dieses gesprochene Wort. Ich meine, es gibt ja viele verschiedene Sprachen, Bildsprachen, Tonsprachen, also Musik.
Ja, aber sie sind alle so. Ja.
Nein.
Ja, doch, ja.
Das sind prinzipiell Unterschiede.
Nee, das gibt es ja keinen Unterschied, weil zum Beispiel, wir kennen diese Aussagen von Musikern, wo sie sagen, ach, wie schrecklich es ist, und dass die Musik alle diese Gefühle nicht wiedergibt, die in meiner Brust trage. Ja? Das heißt, die Problematik.
Also ja, diese Musiker, die sagen, wie schön, dass man in dieser Musik Sachen transportieren kann, die man der Sprache nie kann.
Ja, eben. Aber das, was die Sprache nicht kann, kann die Musik auch nicht. Ja, das ist das Problem. Die Vorstellung, dass eine Sprache etwas nicht kann, bezieht sich auf alle Sprachen. Was die Sprache nicht kann, kann die Musik auch nicht. Ja. ich transportiere das in Musik, aber die Musik ist auch, reicht nicht aus. Und dann begehe ich Selbstmord und versuche mich auszudrücken in der Sprache des Selbstaufhängens. Aber irgendwie bleibt man auch irgendwie unzufrieden, weil auch man, wenn man sich aufhängt, hat man nicht das Gefühl, man hat sich restlos ausgedrückt. Und so bleibt auch diese gestische Sprache irgendwie begrenzt. Und irgendwie hat man insgesamt den Eindruck, es hat nicht geklappt. So stellt sich generell die Frage nach dem Gefühl, irgendetwas ist nicht ausgedrückt. Unter welchen Bedingungen, warum entsteht überhaupt primär das Gefühl, irgendetwas ist nicht ausgedrückt? Was bedeutet das eigentlich? Und dieser Eindruck besteht in vielen Fällen, ja? Was auch immer man tut. Und was Wittgenstein versucht zu analysieren, ist nicht diese oder jene Sprache, sondern allgemeines Erlebens oder allgemein Gefühl, ich kann mich nicht so richtig ausdrücken. Und er analysiert es so, dass er sagt, eigentlich ist es das Verkennen der Tatsache, dass die Sprache viel mehr Möglichkeiten bietet, als man es je ausdrücken kann. Das heißt, es ist sozusagen das Gefühl, ich habe etwas, was ich nicht ausdrücken kann, ist ein verkörperter psychologischer Reaktion auf die Tatsache, dass ich die Sprache in ihrer allen Möglichkeit nicht beherrsche.
Alle Möglichkeiten der Sprache erweitern sich doch durch andere Formen der Sprache.
Nee, aber die bleibt die Sprache. Ja, die erweitert sich, erweitert sich, erweitert sich, erweitert sich, aber bleibt die Sprache. Ja. Das ist so, schauen Sie, nehmen Sie dieses Zimmer, ja? Nehmen Sie dieses Zimmer, erweitert sich, erweitert sich, erweitert sich, der Tisch erweitert sich, erweitert sich. Aber es bleibt der Tisch, es bleibt. Die Erweiterung hilft nichts. Was hilft die Erweiterung? Das Ganze bleibt das Gleiche, nur ein bisschen erweitert. Sie können ein Gefängnis erweitern, es bleibt Gefängnis. Und so ist es. Man hat das Gefühl, man sitzt in der Sprache wie im Gefängnis. Die ganze Figur der Erweiterung selbst bedeutet Folgendes. Man sitzt in der Sprache wie im Gefängnis, jenseits der Wände dieses Gefängnisses gibt es so wie ein freier Raum, ein Raum der potenziellen Erweiterung, und man kann dieses Gefängnis dann weiter erweitern in diesen freien Raum. Nun sagt Wittgenstein eben, dass dieser freie Raum und die Figur der Erweiterung selbst eine Illusion ist, weil die Sprache ist immer schon nicht nur weit genug, sondern auch weiter als jede Erwartung. Ja, die Sprache ist immer schon weiter als jede mögliche Erwartung. Und das ist eben, was uns frustriert.
Aber sie kann ja nicht weiter sein als ihre Erweiterung.
Ja, sie ist weiter als ihre Erweiterung.
Das kann und zwar. Nicht sein, weil
es scheint ein Lösungsspruch zu sein. Aber damit ich etwas erweitern kann, also wie kann ich etwas erweitern? Ich kann nur etwas erweitern, indem ich zum Beispiel, ich sage, ich erweitere dieses Gebäude. Das heißt was? Ich baue nur einen Teil und nur noch zusätzliche Zimmer und so weiter.
Aber das Gebäude kann nicht weiter sein als diese Erweiterung.
Das Gebäude? Das denken Sie. Weil das Problem ist, dass wir leben in einem Zeitraum. Die Erweiterung ist deswegen möglich, weil die Welt immer schon ein Gebäude ist. Dieses Gebäude ist immer schon da, kann nur realisiert werden. Das heißt, alle diese zusätzlichen Wände sind schon virtuell da. Weil dieser Raum gibt uns die Möglichkeit, aber auch Steine und so weiter, ist alles da. Sie müssen nur gestellt werden. Das heißt, auf der logischen, virtuellen Ebene sind immer schon vorhanden. Und weil sie immer schon vorhanden sind, können wir auch sie bauen. Wenn sie nicht vorhanden wären, könnten wir sie auch nicht bauen. Und so ist die Sprache. Wir können die Sprache erweitern, nur weil sie immer schon weiter als jede Erweiterung ist. Ja. weil es immer schon ein Raum ist, in dem diese Erweiterung möglich ist. Weil die Sprache ist nicht die Realität, empirische Realität, so wie sie beobachtet ist, sondern die Sprache ist die Möglichkeit, einen Satz zu bauen. Wenn ich schweige, gibt es ja keine Sprache, es ist reine Möglichkeit. Es ist kein Ding in der Welt selbst. Es ist eine Möglichkeit, eine reine Möglichkeit. Und als eine reine Möglichkeit ist sie weiter als jede ihrer mögliche Realisierung. Weil es ist die Möglichkeit selbst, die in dieser Realisierung realisiert wird. Ja, so wie der Raum ist eine Möglichkeit zu bauen. Und als Möglichkeit selbst ist sie weiter als jede Erweiterung eines jeden Gebotes inklusive sie selbst.
Was ist denn weiter als jede Möglichkeit?
Das ist die Möglichkeit der Möglichkeit. Ja, das ist Möglichkeit der Möglichkeit. Weil die Möglichkeit selbst ist nur ein Wort. Ja. Das heißt, wir können zwischen Möglichkeit und Realität noch weiter unterscheiden. Also außer Möglichkeit gibt es auch Realität. Wir können empirische Welt, wir können Möglichkeit von der Realität unterscheiden, weil wir etwas noch mehr haben als jede Möglichkeit. Wir haben Möglichkeit der Möglichkeit. Die Möglichkeit unterscheidet zwischen Möglichkeit und Realität. Das ist eben die Sprache. Die Sprache ist nicht das Ding. Es ist nicht der Tisch und nicht der. Es ist etwas, was nur dann entsteht als Realität, wenn wir sprechen. Ansonsten ist es eine reine Möglichkeit einer logischen Unterscheidung oder logischen Zusammenführung. Eine Synthese oder eine Antithese. Ja. So wie der Raum ist schlicht und einfach eine Möglichkeit zwischen, es ist eine Möglichkeit zwischen Inneren und Außen zu unterscheiden. Das heißt, wir haben einen Raum und Raum definiert sich dadurch, dass in diesem Raum wir so Aufschnitt machen können und sagen, das ist das Innere, das könnte erweitert werden, und das ist das Außen, das ist was draußen ist. Ja. Aber diese Unterscheidung zwischen dem, was im Inneren ist und was draußen ist, es ist der Raum. Der Raum liegt also als eine pure Möglichkeit, diese Unterscheidung selbst. Als solche kann es nicht erweitert werden. Das hat schon Kant gezeigt. Ja. Dass alles, was wir denken und erweitern können, können wir nur erweitern im Raum.
Aber die Grenzen zwischen diesen drinnen und draußen, das sind ja fließende Grenzen. Die Wände eben sind ja nicht klar. Ja.
Die sind fließende Grenzen. Die sind fließende Grenzen und dieses Fließen ist eben das, was die Möglichkeit der Möglichkeit ist. Ja. Eben diese, das Fließende des Fließens kann nicht erweitert werden. Das Fließende gibt die Möglichkeit der Erweiterung einer jeder empirischen Realität, aber das Fließen selbst kann nicht mehr wieder fließen. Ja. Es ist so, ja, man fließt, also das ist Fließen, ja. aber sie wollen, dass der Fließen noch weiter fließt. Das ist nicht der Fall. So etwas gibt es ja nicht. Das Fließen kann nicht weiter fließen. Alles kann fließen, aber das Fließen nicht. Ja. Das ist so, das hat schon Herakleides, ne, festgestellt, dass alles fließt, außer dem Fließen selbst. Ja, das ist eine der ersten Aussagen der griechischen Philosophie überhaupt. Und so ist die Sprache, alles kann formuliert werden, außer der Sprache selbst. Sie kann nicht erweitert werden, weil sie eben diese Möglichkeit ist.
Also das ist immer, also das ist sozusagen das Verbot irgendwie, man darf also keine selbst, also man darf nicht das auf das sich selbst übertragen.
Was?
Also eben das Fließen kann nicht weiter fließen.
Aber es ist nicht also verboten. Aber es ist nicht verboten in dem Sinne, dass ich das. Nein, es ist nicht verboten in dem Sinne, dass ich das gerne tun würde, aber nicht kann, ja, oder so. Es ist einfach die Bedingung der Möglichkeit. Ja? Das heißt, es ist nicht der Verbot. Es ist die Bedingung des Nichtverbotenen. Ja? Das heißt, man muss ja klar sehen, dass ist nichts mehr ist verpflichtet als die Freiheit. Aber die Freiheit ist immer gegeben. Und es ist immer interessant zu fragen, wer gibt mir die Freiheit? Ja, oder was gibt mir die Freiheit? Und was ist die Freiheit, die mir die Freiheit gibt, irgendetwas zu tun? Also diese Freiheit, nur die Freiheit ist der richtige Gefängnis. Ja, so. Wenn ich wirklich im Gefängnis sitze, dann ist es die Freiheit irgendwo draußen. Ja? Freiheit ist etwas, was nicht zensiert werden kann, weil die Freiheit ist eben das, was wir als Bedingung für alles Weitere gegeben ist. Es ist nicht der Verbot in dem Sinne, es ist das viel perfide als Verbot. Es ist eben die Freiheit von jeder Verbot, das Unverbotene. Das ich leider nicht übertreten kann. Das Verbot kann ich übertreten, aber das Unverbotene kann ich nicht übertreten.
Ja, ich muss ja gerade an diese an Gödel und diesen Kram denken, deswegen.
Ja, ja, gut, ja. Weil er immer denkt, es sind Verbote, das muss man übertreten. Aber gut, ich habe alles übertreten. Ja, okay. Ja. Und niemand verbietet mir was. Ich lebe im Unvermuten. Und das ist Schluss mit der Geschichte. Weil dann ist der Übertritt nicht mehr möglich. Das gibt keine Tabus in mich. Es ist die Freiheit. Ja. Und die Freiheit ist das Ende der Geschichte. Und die Sprache ist es das. Die Sprache ist Freiheit. Das heißt, das Ende der Geschichte. Da gibt es nichts mehr zu erweitern. Es ist kein Verbot, sag was du willst. Übertrete was du willst. Totale Freiheit, ja. Keine Frage.
Habe ich am Anfang festgestellt, dass die Sprache im Gefängnis ist?
Ja, dann. Weil die Menschen so total erschrocken sind von dieser Frage, diese Frage nicht umgehen können. Und zwar strukturell nicht umgehen können, weil die Menschen sind halt so, dass sie mit nichts umgehen können. Ja. Sie bauen sich die Gefängnisse und sagen, das ist Gefängnis der Sprache. Ja. Aber das ist ein Gefängnis der Sprache. Man kann sagen, was man will. Ja. Und eben davor hat man Angst. Und zwar eine so tiefe Angst, dass es nicht einmal sinnvoll ist, sozusagen diese Angst zu bekämpfen. Das ist zu konstitutiv.
Sie haben das letzte Mal den Niklas Luhmann im 10. Tritt als Schienbein verpasst.
Na und ja, das ist der alte Mann, der das Schienbein ist.
Ich möchte nicht als derjenige erscheinen, der Niklas Luhmann in Schutz nimmt, aber mindestens hat er es geschafft, den Umgang mit dem blinden Fleck produktiv zu machen. Das heißt, aus Luhmannscher Sicht ist es klar, dass Wittgenstein so denken muss, weil es sich auf die Sprache innerhalb seines Denkmodells konzentriert.
Naja.
Bei Luhmann ist dann eben im Zentrum seines Denkens, also die Frage des Umgangs mit diesem blinden Fleck, der zwar immer schon in der Sprache ist, aber auch andere Formen annehmen kann.
Ja, weil eben er denkt, dass sozusagen das Leben ist, oder die Sprache ist generell okay. Ja. Generell okay. Aber da gibt es ja irgendwo einen blinden Fleck. Ja. Das ist so etwas.
Ist der Fleck nicht wie so ein Weiß auf der Landkarte?
Nee, das ist blinder Fleck ist. Blinder Fleck, das ist eine Möglichkeit. Ja, das ist eine Möglichkeit. Aber das ist nicht die Möglichkeit, die Luhmann nimmt eine interessantere Möglichkeit. Zieht in Betracht. Weil wenn blinder Fleck ist weißer Fleck ist auf der Karte, da hat man die Hoffnung, das kann man erforschen und irgendwie sozusagen bekannt machen. Für Luhmann ist der blinde Fleck das, was ein Mülleimer ist. Ja? Also in jeder Wohnung, ich möchte wirklich auf diese Metapher bestehen, weil diese Metapher ist wirklich erhellend. In jeder Wohnung gibt es, das ist das, was der Rita der Konstruktion bis dahin wissen kann. In jeder Wohnung gibt es einen blinden Fleck und das ist der Mülleimer. Man weiß nicht wirklich, was für ein Müll dort alles liegt. Ja. So, man hat sozusagen aufgeräumt. Man hat aufgeräumt und alles, was man aufgeräumt hat, alles, was weg ist, ja, ist territorialisiert in einem Mülleimer. In einem Mülleimer. Ja, gut. Und so haben wir so stellt sich Luhmann die Welt. Ja, das ist so eine Wohnung oder eher ein Büro. Ja, das sind seine Helden, sind Büroangestellte, die durch die Gegensätze beobachten, ja, und Berichte schreiben. Ja. Also es ist ein Büro, insgesamt ist alles aufgeräumt, es ist ordentlich, das sind Papiere, das stimmt, das ist Abteilungsleiter, so und so und so. Aber irgendwo neben jedem Tisch steht so ein Mülleimer, ja? Und das ist der blinde Fleck, weil man also weiß nicht...
Der Büroangestellte kann nicht reinfinden.
Das kann nicht. Aber auch wenn er reinschreit, dann weiß er nicht, was das alles liegt. Ja. Das wird nur einmal weggetragen, aber dann wieder gefüllt. Das heißt, er meint, in jedem System ist so ein irritierender Moment, dass das... Ja gut, könnte sein. Ja. Aber dann machen wir den nächsten Schritt, und das ist der Unterschied zwischen Luhmann als einem ordentlichen Denker und der Ritter. Zunächst einmal sieht alles ähnlich aus. Ein Mülleimer, der konstruktive Element, so, gehört dazu und gehört nicht dazu. Ja, Mülleimer gehört in ein Büro und gehört in ein Büro nicht. Ja, weil es ist etwas, was weggeworfen werden soll. Ja, das ist das absolut andere eines jeden Büros. Das absolut andere eines jeden Büros ist schlicht und allein ein Mülleimer. Alles andere gehört dazu. Mülleimer wird weg, ist da, aber ist weggefahren. Ist der konstruktive Element, das ist das, was wir Dekonstruktion nennen. Nun, jetzt fragt man sich, worin eigentlich? Man nimmt diese Mülleimer und was tut man damit? Ja? Es ist so eine städtische Müllhalde. Städtische Müllhalde ist so etwas wie auch ein Mülleimer im Büro. In der ganzen Stadt gibt es eine Müllhalde. Die Stadt weiß auch nicht, was das alles passiert. Deswegen tauchen so Figuren wie Terminator und so weiter, so Aliens, ja, man leiden auf dem Mülleimer. So. Da kommt der Kanalisation, da kommt der Kassel. Und dann sind wir, sozusagen, um das drastisch zu formulieren, alle in der Scheiße, weil im Grunde unser Leben ist ein Mülltag. Das ganze Leben ist Müll. Ja, alles ist recycelt, alles ist vergiftet, alles ist kontaminiert, unter uns fließt wer weiß was. Ja. Die Tiere sind alle krank, selber wird es SARS-Träger. Man hat im Übrigen untersucht, ja, mit der SARS-Geschichte, dass in einem Mund von einem gesunden Menschen. Ja, weil es ist zum ersten Mal hat man das gemacht. Man hat alle Mikroben und Viren aufgezählt, die in einem Mund einer normalen Menschen sich aufhalten, regelmäßig. Früher hat man nur sozusagen die Krankenerreger festgestellt, aber das Gesamtflora hat man nicht. Das ist ein riesiges Projekt mit modernen Computern. Es gibt so ungefähr, glaube ich, 3 oder 4 Millionen verschiedene Varianten von gleichzeitig sich abhalten. Von 23 sind generell unbekannt, Prozent und unbeschrieben. Das heißt, wir enthalten in unserem Mund normal aber Tausende von Viren und Mikroben, von denen wir nicht einmal wissen, welche genetische Struktur sie haben und zu welcher Gattung Mikroben wir sie überhaupt gehören, sind von Wissenschaft generell unbeschrieben. Was wollen wir mit dem blinden Fleck hier? Wir sind das. Die Welt ist ein blinder Fleck. Wir sind der blinde Fleck. Wir sind von Mikroben, irgendwelche Zellen vollgepumpt, ja, und Viren und leben generell in der Kanalisation. Ja, und sozusagen werden und schwimmen in dieser Kanalisation, werden ständig recycelt. Da ist der blinde Fleck. Ja. Man muss ein deutscher Beamter sein, wie dass der Denker, dass der blinde Fleck in der Sprache ist etwas Spezifisches. Das sehen Sie der ganze Presse, ja, was die alles schreiben. Das ist ein riesiger blinder Fleck. Da keiner überhaupt macht sich irgendwelche Gedanken. Das ist alles unsinniges Gerede. Und zwar nicht im Sinne einer Kulturkritik, sondern im Sinne Wittgensteinischer Kriterien, das sind alle Behauptungen, von denen man nicht ein Verfahren hat, kennt ja, wie man die überprüft werden können. Ja, sogar eventuell. Das sind alle Meinungen. Ja? Und was sind die Meinungen? Die Meinung ist Kanalisation der Sprache. Das ist der Sprachmittel. Das sind die Meinungen. sind keine festen Tatsachen, feststellen, sondern sind Meinungen. Und unsere Welt besteht, unsere Sprache besteht aus Meinungen, nicht Erkenntnissen, nicht Einsichten, sondern Meinungen, zu 90%. Und dann würde Wittgenstein sagen, unter bestimmten Perspektiven sind auch meine Sätze bloß Meinungen. Sind auch letztendlich Meinungen unter verschiedenen Meinungen. In diesem Sinne auch nicht. Und das ist auch seine Ansicht in letzter Zeit. Wo er sagt, meine eigenen Sätze sind auch alle Unsinn. Das heißt, man lebt, wenn man in der Sprache lebt, man lebt immer schon im Unsinn. Man lebt nicht in dem Sinn, dass immer noch erweitert werden soll oder weitermachen kann. Es ist alles Unsinn, immer schon. Es ist immer schon ein blinder Fleck, insgesamt. Darüber soll man nicht aufregen. Wichtig ist, sich darüber nicht aufzuregen und keine Kulturkritik zu praktizieren und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass es ein Zeitgeistzustand ist oder dass die Medien heute so sind. Oder dass wir einen Verblendungszusammenhang leben, oder dass die Medien manipuliert werden und so weiter. Und die Sprache selbst ist eine riesige Mülleimer. Wie auch man diese Elemente kombiniert, es kommt nicht aus dem Müller raus. Das muss man ganz klar sehen.
Aber ist nicht die Sprache die einzige Realität, die wir haben?
Ja, deswegen die einzige Realität, was eine Sprache will. Ist der Unsinn. Wir leben im Unsinn. Ja. Erst wenn man dann das versteht, dass wir leben Unsinn und alles, was wir sagen und hören, ist Unsinn. Erst wenn man versteht, beginnt man die Arbeit, die Abrichtung, die Begrenzung, die Fixierung, die Präzisierung. Das heißt, eine Arbeit, die völlig anders ausgerichtet ist als die Arbeit der Erweiterung, Tabuübertretung und so weiter. Es ist alles eine falsche Voraussetzung. Der ganze Mechanismus der Erweiterung, erweiterter Kunstbegriff, was heißt erweiterter Kunstbegriff? Was man immer schon macht, ja, kann man nicht mehr sehen. Ne? Warum soll man das noch erweitern? Die eigentliche Aufgabe ist zu begrenzen, zu selektieren, zu konzentrieren, zu präzisieren. Das ist der Ausgangspunkt auch für Wittgenstein und alle anderen. Was wir brauchen, ist nicht die Erweiterung und Tabuübertretung. Was wir brauchen, ist jetzt eine Begrenzung.
Aber, also ich meine, dann hätte das ja auch kürzer machen können, oder?
Ja.
Also jetzt mal wirklich jetzt.
Ja, wirklich. Ja. Wirklich, das kann man kürzer machen. Die Frage ist nur, wie kurz. Hm? Die Frage ist, wie kürzer.
7 Sätze.
Ja, ist es 7 Sätze zu viel? Was hat das Gefühl? Ja.
Gott hat 10 gebraucht.
Ja.
Also 7 Sätze wäre schon nicht schlecht. Also
nee, da macht er mit 7 Sätze. Aber immer noch hat man so ein Gefühl. Ja, irgendwie, auch bei Wittgenstein. Es ist bei jedem Künstler, zum Beispiel wenn man jetzt in die Richtung Begrenzung geht, und das ist der einzige Sinnvolle, hat man immer noch Gefühl, es ist eine Spur zu viel. Ja. Auch der Schwarze Quadrat ist eine Spur zu viel, auch dieser Besorgungstanz ist eine Spur zu viel. Und 7 Sätze ist auch eine Spur zu viel. Ja? Man hat das Gefühl, man könnte es vielleicht noch kürzer machen. Plus Erläuterung. Plus so. Wenn man auf der anderen Seite geht, ist minimalistische begrenzende Disziplin und versucht wirklich sozusagen in diesem Müllhaufen etwas ordentlich für sich selbst zumindest aufzubauen, was die Aufgabe des Denkers ist. Des Künstlers, das ist weiter sozusagen auch den Mückhaufen der Sprache sich so einzurichten, dass es mehr oder weniger ordentlich aussieht, dann hat man das unangenehme Gefühl, es ist immer noch zu viel Müll, es ist immer noch zu viel. Das könnte man noch tatsächlich kürzer machen. So. Aber es ist nicht einfach. Man muss sagen, dass nach Tractatus bleibt, bis zu einem gewissen Grad oder übertroffen, interessanterweise. Also man hat das Kürzer nicht gemacht. Nun, wir kennen tatsächlich Philosophen der alten Antike, die haben gesagt, alles fließt. Ja. Vater alle Dinge und so. Also die nun oder ja, oder es gibt nur sein, ja, aber nicht außerhalb des Seins, oder es gibt nur das eine und nicht das andere oder so. Also es gibt schon relativ viele Autoren oder Sansara, ja, also wirklich, ja, also Nirvana ist Sansara und Sansara ist Nirvana. Naja, das muss man jeweils untersuchen, ja.
Also es gibt schon kürzere, also es gibt ganz viel, viel mehr kürzere.
Es gibt kürzere, ja. Ich zitiere in meinem letzten Text her, sozusagen, wenn Gott schon nicht sehen wurde, also aber was gesagt hat, so von Typ ist es gut so, ja, das ist so eine, vielleicht tatsächlich nach der Welterschaffung die kürzeste philosophische Aussage, oder fast die kürzeste. Aber man hat so ein gutes Gefühl, muss auch wissen, was Sansara ist, was Nirvana ist. Der Satz ist zwar kurz, aber setzt einiges voraus. Ja. Was nicht eine weitere Lehre, ja, sondern so einfach zu Verständnis des Satzes beitragen soll. Auch mit diesem Sein, alles fließt, geht noch vielleicht. Ja. Das setzt relativ wenig voraus. Nein, muss man darüber nachdenken. Auf jeden Fall die Aufgabe, sich kurz auszudrücken und sozusagen sich zu begrenzen und zu minimalisieren und so viel von Sprachmüll abzugrenzen, wie es möglich ist. Ich zitiere das immer, aber was neue Gesichter hat, ich wiederhole das schon doch nochmal. Also das ist wirklich das Zentrale, eine zentrale Aussage von Lingenstein, als er gefragt wurde von seinen Studenten, was für ein Mantel ein Philosoph kaufen und tragen soll. Hat er gesagt, man muss ein Mantel sein, von dem man nichts anderes sagen kann, als dass es ein Mantel ist. Aber so ein Mantel zu kaufen, ist schwierig. Ja? Weil man sagt, es ist modisch oder nicht modisch. Ja? Es ist zu warm oder zu kalt. Es passt zu einer Saison, passt zu einer Saison nicht. Wir sind immer sozusagen es ist zu viel Möglichkeiten. Man kann es zu weit erweitern. Ja, es ist sehr, sehr schwierig, sich zu begrenzen und einfach einen Mantel zu kaufen, von dem man nur sagen kann, es ist halt ein Mantel und sonst fällt es einem nicht ein. Aber das war das Ziel der großen Philosophie.
Das war immer sowieso eine Illusion, dass es den Mantel an sich gibt.
Es ist nicht ein Mantel an sich. Es wäre schon einfach zu viel zu sagen, es ist ein Mantel an sich oder es ist das Wesen des Mantels, das durch diesen Mantel sich manifestiert. Sonst ist es halt ein Mantel, ja. Das kann man nichts sagen. Ja. Und es gibt solche Sachen, es gibt solche, der Gnirstein hat recht. Ja. Es gibt solche Sachen, von denen man sagt, naja, das ist halt, sonst ist es halt Mantel, das ist halt Tisch. Es ist nicht Vereinfachung, sondern es ist einfach. Das fällt nicht auf und provoziert zu keiner weiteren Überlegung. Man sieht einen Mantel und dieser Mantel stellt keine Fragen. Ja? So dass man dann, ja, es ist modisch oder es ist nicht modisch. Hat keinen Anspruch, ja, irgendwie zu weiterer Auseinandersetzung mit diesem Mantel motiviert. Es ist irgendwie nicht sagend und nicht fragend. Ja? Irgendwie ist einfach bleibt so vorübergehende Erscheinung. Und so hat später Wittgenstein auch seine Sprache vorgestellt. Also nicht so eine klare Aussage, sondern irgendetwas, was benutzt wird, getragen wird, aber nicht so besonders auffällt. Wenn er so sagt, eben, das ist Jucken und Kratzen und so, das ist so eine Bemerkung, die ist irgendwie erhellend, aber auch nicht wirklich. So wie Mantel wird irgendwie aktuell, aber nicht wirklich. Gibt nachzudenken, aber irgendwie lässt sich nicht entwickeln. Ja. So irgendwie, ja, bleibt für sich stehen und dann geht er weiter. So irgendwie, aber es ist sehr, sehr schwierig, ja, so einen Balance zu finden. Und wenn man das überhaupt will. Auf jeden Fall, ich möchte wirklich darauf bestehen, dass wenn wir uns mit Wittgenstein beschäftigen, es ist eine große Lehre. der Begrenzung. Es geht davon aus, dass wir, dass das Leben mir kaufen ist, Sprache mir kaufen ist, über uns selbst zu nehmen. Und unsere einzige Möglichkeit, dem zu entgehen, ist irgendetwas Sauberes für uns zu bauen. So wie er zwei Häuser gebaut hat, ein Haus in Wien, ein Haus in Norwegen, wo es praktisch nur sozusagen Abgrenzung zwischen Außen und Innen bleibt. Es ist nichts, was irgendetwas angibt, was Müll wäre, ja? was sozusagen historische Erinnerungen oder zukünftige Versprechungen oder ein neuer Stil oder ein Historismus. Es ist halt.
Aber es ist nicht Oberflächlichkeit, es ist ein Müll, irgendwie noch was Saures darstellen.
Es ist nicht oberflächlich, es ist ein Projekt, von dem man nicht einmal weiß, ob dieses Projekt als Projekt sinnvoll wäre, überhaupt zu diskutieren. Ja? Und Wittgenstein denkt nicht, zunehmend nicht, dass es sinnvoll ist, sondern er würde sagen, es ist halt so eine ethische Haltung. Ja? Man will halt sauber leben, weil man ist halt so. Man will halt sauber leben. Ja? Und das kann man nicht einmal begründen, weil jede Begründung ist schon ein Müll. Ja? Jede Begründung ist irgendwie sinnlos und verwickelt uns zu viele Überlegungen, die eigentlich nicht besonders nett sind. Oder überflüssig. Das ist eine sehr, sehr asketische religiöse Haltung und sehr, sehr viel Ungeduld mit der Welt und sehr viel Ekel, der dahinter steckt. Ja. Übrigens ein großes Thema ja, von Sartre, also für die Ekel. Das meiste, von den meisten Ekel. Das meiste ist im so, er will das nicht berühren, nicht mit dem zu tun. Und so versucht er eben diese minimale Möglichkeiten für sich selbst und für die anderen zu schaffen, ohne zu viel Berührung und ohne zu viel in diese Kanalisation einzutauchen, zu überleben. Gleichzeitig haben wir sicherlich auch in der gleichen Zeit, in den 20er, 30er Jahren, eine Explosion des Interesses an diese, gerade an diese Akmühle, Surrealismus und so. Also alles Auseinandersetzung mit aufgelösten, transformierenden, unklaren, überflüssigen Formen, die sozusagen alle diesen Formen der Sprache, des Bildes, die eben sich nicht stabilisieren lassen, weil es ist eine andere Richtung. Wir haben bei allem, also Bataille, Ekstase, Schmutz in Ekstase, Ekstase als Schmutz, Schmutz als Ekstase. Wir haben das mit einer extremen Gefühl von Ekel und Leben im Müll zu tun in 20er, 30er Jahren. Entweder mit dem Wunsch, sich in minimaler Sauberkeit zu überleben, oder mit dem Wunsch, sich in diesem Ekel eine Ekstase zu finden und diesen Müll sich auflösen zu lassen. Das sind diese Gefühle, das sind diese extreme Einstellungen, das sind auch sehr, sehr deutlich bei allen Autoren dieser Zeit zu finden, bei Benjamin auch. Und das hat sich alles abgestumpft. Es ist interessant, wir leben in einer Zivilisation, die strukturell und von der inneren psychologischen und so weiter Struktur, auch also körperlichen Beziehungen ja, zu der Welt und so weiter, psychischen Beziehungen, männlichen Beziehungen, sich von 20er, 30er Jahre kaum unterscheiden und all diese Themen sind überall anzutreffen in unserer heutigen Kultur, aber in irgendwie abgestumpften Form. Übrigens, das war ein kleiner Essay von George R. Gammon, wo er schreibt, dass nach der Mitte der 30er Jahre, also Ende der 30er Jahre, gibt es keine wirklich klare Beschreibung des nervlich-psychologischen oder körperlichen Zustands des modernen Menschen. Sondern diese Phänomenologie des Ekels, der Sauberkeit, der Auflösung von Ekstase, diese ganze Geschichte in der Massenkultur, das wurde alles beschrieben und wir leben immer noch mit diesen Gefühlen, mit dieser Einstellung, mit diesen Empfindungen, aber wir erleben sie nicht mit dieser extremen Intensität, ja, wie damals, die die Leute dazu getrieben hat, sie in eine extrem intensive Form auch zu beschreiben oder zu präsentieren. Und ich glaube, er hat bis zu einem gewissen Grad recht, ja, dass wir keine sozusagen psychisch-nervliche, körperliche Zustände in Bezug auf unsere Kultur, Milieu, Sprache, Massenkultur, generell unsere Zivilisation, Technik und so weiter, Politik, Massenmedien. Heutzutage haben wir sozusagen die gleichen Empfindungen, tauchen wieder auf. Und damals waren sie aber sehr, sehr extrem und sehr intensiv erlebt, weil sie neu waren, ja, ich weiß nicht, oder so eine Krise, oder ich weiß nicht was, das war so eine Verabschiedung des 19. Jahrhunderts, Einbruch einer Zeit. Und so zwischen zwei, diesen Weltkrieg und zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, diese kurze Periode, diese kurze Unterbrechung, weil die Zeit eine extreme Intensität in Wahrnehmung dieser neuen Tatsache, dieser neuen Empfindungen. Und dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war das Gefühl, die Veränderung hat schon stattgefunden und wir müssen das neue Umstände einfach anpassen. Wenn auch neue Analysen aufgetaucht sind, als philosophische Analysen, wie bei Derrida und so weiter, man kann sie leicht zurückführen, wie ich das jetzt gemacht habe mit der Dekonstruktion, auf diese Grundfiguren 20er, 30er Jahre. Lyotard hat das eingesehen, ja, hat gesagt, die ganze Postmoderne ist sozusagen eine andere Lektüre dessen, was in dieser Zeit geschrieben worden war. Es sind so wiederkehrende Empfindungsdiagnostik oder Attitüde-Diagnostik. Und ich glaube, dass Wittgenstein irgendwann recht hat, dass diese Attitüde, diese Grundsensibilität das Entscheidende ist. Entweder hat man sie oder hat man sie nicht. Er sagt, die Sache der Philosophie ist nicht Talent, sondern Charakter. Ja. Und er meinte eben diese Grundbeschaffenheit der Natur, diese Grundattitüde, diese Grundsensibilität in Bezug darauf, wie man lebt und was man sagt. Ob man das akzeptiert, ob es einen irritiert, ist es einem leicht, das alles zu sagen, was man sagt, ist es einem unangenehm. Wenn unangenehm, dann war zu welchem Grad, in welchem Umfang. Also alle Menschen. Ja gut, ich habe wieder eine pessimistische Stimmung versetzt, ohne das zu wollen. Weil ich finde, die Philosophie inklusive Wittgenstein sehr, sehr optimistisch. Ich denke, es ist sehr optimistisch. Ha ha ha.